stehe heute hier am Piano, weil ich brauch's. Keine Angst, ich spiele euch nichts vor mit meinen rudimentären Klavierfähigkeiten, aber ein paar Töne werde ich doch darauf spielen heute. Jeder von uns weiß, glaube ich, was ein Akkord ist. Ein Akkord, wörtlich ein Zusammenklang, ist das gleichzeitige Erklingen lassen nach Definition verschiedener Töne, die als mehr oder weniger harmonisch empfunden werden. Gleichzeitig erklingen lassen verschiedener Töne, mehr oder weniger harmonisch, ein Akkord. Was genau als harmonisch angesehen wird, nun, das ist von Land zu Land und von Kontinent zu Kontinent ganz verschieden. Wir in Deutschland, in Westeuropa, Nordamerika, wir finden Dur- und Moll-Akkorde harmonisch. Bei anderen Akkorden, etwa dem Tritonus, sträuben sich dagegen meist unsere Nackenhaare. Dieser Tritonus, drei Ganztöne, wurde nicht umsonst im Mittelalter als der Diabolo in Musica bezeichnet, also der Teufel in der Musik. Und es war teilweise verboten, ihn zu spielen. Man kann auch Musik verbieten. Den Bibeltext, der meiner Predigt zugrunde liegt, den kann man als Vierklang deuten. Und er hat eine ganz besondere Harmonie. Es ist einer der Grundlagentexte der Bibel, denn er erklärt ganz fundamental, das Wort Fundament steckt drin, also grundsätzlich, vom Grund her betrachtet, er erklärt ganz fundamental das Verhältnis zwischen Gott und uns. Jesaja hat ihn aufgeschrieben in einer Zeit, als zwischen Gott und Israel so gar nichts geklärt schien. Nicht sehr harmonisch, das war so eine Tritonuszeit. Ja, so. Der Tempel war zerstört. Gottes Volk war in der Gefangenschaft, im Exil, in Babylon. Und da kamen Zweifel auf. Ist Gott noch da? Hat er uns vergessen? Sind wir überhaupt etwas wert? Was können und was dürfen wir hoffen? Gibt es überhaupt noch Hoffnung? Das sind alles Fragen, ihr Lieben, die sich jede und jeder von uns auch einmal stellt im Leben. Manche von uns sind in der glücklichen Lage, dass sie diese Fragen nur einmal im Leben oder sehr selten stellen, und anderen begegnen diese Fragen immer wieder. Es sind Fragen, die zeitlos sind, die jede Generation der Menschheit neu stellt. Fragen nach der Grundhaltung dem Leben gegenüber. Fragen nach dem Sinn, nach der Berufung und nach der Zugehörigkeit. Ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen. Wir lesen in Jesaja 43 genau einen Vers, nämlich den ersten. Dort heißt es: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich nannte eben diesen Vers einen Vierklang. Damit ist klar, meine Predigt hat vier Teile, die Töne dieses Vierklangs eben. Der erste Ton. Die Grundhaltung gegenüber dem Leben. Fürchte dich nicht, so ruft Gott es dir und mir zu Beginn dieses Vierklangs. Fürchte dich nicht. Keine Angst. Das ist oft leichter gesagt als getan. Wir fürchten uns vor allem Möglichen. Es gibt quasi nichts, vor dem der Mensch sich nicht irgendwie fürchten oder ängstigen kann. Manchmal sind das kleine Sachen, wobei die Menschen, die darunter leiden, da ist das ganz bestimmt nicht klein. Manche fürchten sich vor Schlangen oder vor Spinnen. Andere fürchten sich vor Krankheit und Leid. Wieder andere vor wirtschaftlicher Not und Krieg. Ich kenne beruflich viele Menschen, die fürchten sich vor Inflation. Ich kenne beruflich viele Menschen, die fürchten sich vor Deflation. Es gibt Menschen, die fürchten sich vor Einsamkeit. Und wieder andere fliehen die Gemeinschaft. Es gibt sogar die Furcht vor der Furcht. Nützt es da ein "Fürchte dich nicht" zu hören? Jemand, der eine schlimme Phobie vor Spinnen hat, nützt es dem, wenn man ihm zur Furchtlosigkeit ermahnt: Komm, stell dich nicht so an. Was bringt es dem Menschen, der ausgebrannt und leer das Leben selbst fürchtet, die Überforderung, den Stress, die ständig kreisenden Gedanken, das nicht mehr zur Ruhe kommen können? Die Bibel kennt alle diese Situationen. Gottes Wort ist schonungslos realistisch. Und Gott kennt seine Menschen. Er weiß um unsere Fähigkeit, alles und jeden zu fürchten. 73 Mal sagt die Bibel, fürchte dich nicht, in der Einzahl. Und 49 Mal im Plural, fürchtet euch nicht. Jeden dritten Tag im Jahr, da geht der Zahlenmensch in mir durch. Rein rechnerisch betrachtet, ruft uns Gottes Wort also ein fürchte dich nicht zu oder ein fürchtet euch nicht zu. Wichtig ist an dieser Stelle bei diesem Grundton des Vierklangs von Jesaja 1, es ist Gott selbst, der diese Worte dir und mir zuruft. Das ist ein Perspektivenwechsel. Es ist kein Psychologe, es ist kein Mensch, kein Seelsorger. Nein, der lebendige Gott selbst ruft dir dieses "Fürchte dich nicht" zu. Der, den wir im Glaubensbekenntnis als den Schöpfer des Himmels und der Erde bezeichnen, der von sich selber unbegreiflich sagt, ich bin, der ich bin. Und der uns doch in Jesus so nahe kommt, dass wir ihn begreifen können. Der Herr der Heerscharen, der Erste und der Letzte und was die Bibel noch alles für Namen und Zuschreibungen für Gott hat. Dieser Gott spricht dir zu, fürchte dich nicht. Das ist an dieser Stelle fundamental gemeint. Also grundsätzlich. Gott möchte, dass seine Geschöpfe ohne Furcht leben. Die Furchtlosigkeit soll die Grundhaltung unseres Lebens sein. Im Neuen Testament umschreibt Paulus diese Grundhaltung, diesen Ruf zur Furchtlosigkeit mit den Worten, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wenn wir den nächsten Ton des Vierklangs dazunehmen, erkennen wir zunächst, dass Gott sein "Fürchte dich nicht" gut begründet. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, heißt es dabei. Ich habe dich erlöst. Man könnte auch ausgelöst übersetzen. Befreit. Wieder fasziniert mich die Ehrlichkeit der Bibel. Wem ein "Fürchte dich nicht" zugerufen wird, der hat es offensichtlich nötig. Aber diese Begründung ist der Hammer. Da ist kein gutes Zureden, à la "fürchte dich nicht, es kommt schon nicht alles so schlimm, wird schon wieder werden, ist noch immer gut gegangen." Die Liste der wohlmeinenden Phrasen, die doch nicht helfen, die ist schier endlos. Das weiß derjenige sehr gut, der einmal in so einer Furchtsituation war. Und wenn dann Menschen meinen, sie können trösten, oft genug sind es nur leere Worte. Bei Gott ist das anders, da ist stattdessen wieder eine grundsätzliche Begründung. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich befreit. Beim Nachdenken über diesen Satz, da wird ganz schnell eines klar. Dieser Satz macht nur Sinn, wenn er von Gott gesprochen wird. Wenn das nur Menschenworte sind, dann können wir an dieser Stelle alle nach Hause gehen. Die ganze Sache wäre reine Zeitverschwendung. Erlösung, Befreiung kann nur von außen kommen. Ein Mann verheiratet, kleine Familie, einen Sohn hat er gemeinsam mit seiner Frau. In den besten Jahren, Ende 40, trennt sich von seiner Familie, von seiner Frau, von seinem Sohn. Aus irgendeinem Grund, genau kann er das später nicht mehr begründen. Und er beginnt eine neue Beziehung in einer anderen Stadt mit einer neuen Frau. Letzte Woche saß dieser Mann völlig ausgelaugt in meinem Büro und sagt: "Die neue Beziehung, die habe ich wieder beendet. Ich treffe mich wieder mit meiner Frau, der ersten, mit meiner Familie." Und er sagte: "Weißt du, ich glaube, ich habe mich da in irgendetwas verrannt. Da hat mich etwas gefangen genommen." Wenn ich jetzt aufzähle, was mich selber immer wieder gefangen nimmt, dann würde das eine ziemlich lange und oft sehr unerfreuliche Liste. Jede und jeder von uns kennt die Dinge, die immer wieder Besitz von uns ergreifen. Obwohl wir es nicht wollen, die uns gefangen nehmen. Wieder mit Paulus gesagt: "Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich." Gott möchte uns befreien. "Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst." Bleibt die Frage: Von was? Die Antwort, da bleibt sich dieser Jesaja-Vers treu, die Antwort bleibt grundlegend, fundamental. Wenn wir den dritten Ton unseres Vierklangs dazunehmen, den dritten Teil von Jesaja 43, Vers 1, dann wird klar, da geht es nicht um die Befreiung von einem Schnupfen. "Ich habe dich bei deinem Namen gerufen", heißt es da. Aha. Und nun? Ist doch keine große Sache, oder? Gott ruft uns bei unserem Namen. Na und? Ich lade euch wieder zu einem Perspektivwechsel ein. Versetzt euch in die Haut und in das Hirn eines Menschen vor 2500 Jahren, und die Leute vor 2500 Jahren, sage ich euch, die waren an dieser Stelle hin und weg. Wir müssen uns das zuerst übersetzen, was damit gemeint ist. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Namen hatten eine ganz, ganz große Bedeutung in der alten Zeit. Nur der, dessen Namen bekannt war, nur derjenige war überhaupt lebendig für die Gemeinschaft. Ein Nebeneinander herwohnen, ohne den Namen des Nachbarn zu kennen, wie wir das vielleicht manchmal tun, oder wie wir es in manchen Wohnanlagen in Deutschland perfektioniert haben, das war in der alten Zeit völlig undenkbar. Namenlos zu sein war gleichbedeutend mit tot sein. Und nun ruft Gott selbst deinen Namen. Auf Deutsch, Gott macht dich lebendig, er kennt dich und er stellt sicher, dass andere dich kennen. Rufen, sagt Jesaja, nicht flüstern. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Der dritte Ton macht damit klar, vor was uns Gott letztlich befreit und erlöst. Von dem Tod. Jesus hatte einen guten Freund. Und er bekommt die Nachricht, hey, deinem Freund, dem geht es nicht gut. Er ist richtig, richtig krank. Komischerweise hat Jesus keine Hektik. Er macht sich zwar in Richtung seines Freundes auf, aber noch bevor er in der Heimat seines Freundes ankommt, ist sein Freund tot. Gestorben. Jesus geht trotzdem hin. Die Schwestern seines Freundes, die Schwestern von Lazarus machen ihm Vorwürfe. Und Jesus lässt sich schließlich zum Grab führen. Zuvor, und hier haben wir wieder das gleiche Muster wie vorhin, zuvor sagt er einen Satz, der völlig lächerlich wäre, wenn er von einem Menschen gesprochen würde. Einen Satz, der nur Sinn macht, wenn es Gott selbst ist, der da redet. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Und kurze Zeit später erleben wir als atemlose Leser des Johannesevangeliums, Kapitel 11, wie Jesaja 43,1 Wirklichkeit wird. Die Auferstehung und das Leben, sie steht vor dem Grab von Lazarus. Jesus steht vor dem Grab von Lazarus. Lazarus, so sagen die Umstehenden, angewidert ist schon seit 4 Tagen tot. Auf gut Deutsch, der stinkt schon erbärmlich. Und Jesus ruft, Lazarus, komm heraus. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Lazarus, komm heraus. Wenn Gott uns bei unserem Namen ruft, dann werden wir lebendig, dann werden wir befreit von allem, was uns unfrei macht, von Gott trennt. Sünde, sagt die Bibel dazu. Tod. Und wenn es nur unser Zynismus ist, unsere Unfähigkeit, einfach einmal gute Dinge stehen zu lassen. Was fehlt noch? Der vierte Ton, der aus unserem Akkord einen Vierklang macht. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du bist mein, sagt Gott. Du gehörst mir. Nicht die Furcht oder die Angst hatte ich in den Klauen. Nicht Tod oder Teufel, du bist mein. Du bist mein geliebtes Kind. Was ist also, wie eingangs erwähnt, das Verhältnis von Gott zu uns? Das Grundlegende, das Fundamentale. Erstens, keine Angst. Das fürchte dich nicht, das spricht Gott dir selbst zu. Es darf die Grundhaltung deines Lebens sein. Gott selbst befreit dich, ich habe dich erlöst. Von was? Er befreit dich vom Tod. Gott macht lebendig. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Befreit, lebendig, Gottes Kind, furchtlos. Wow. Amen. Ich möchte beten, wir bleiben dazu sitzen. Oder stehen auf. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir dich feiern dürfen. Dass du uns beim Namen rufst, dass du uns lebendig machst, dass du uns frei machst, dass wir deine Kinder sind. Ich danke dir, dass wir dich gemeinsam feiern dürfen, dass wir gemeinsam fröhlich sein dürfen, dass das so ist. Dass wir uns nicht zu fürchten brauchen. Dass du uns erlöst hast, bei unserem Namen gerufen, dass wir deine Kinder sind. Herr, du weißt um all die Dinge, die uns einreden wollen, wenn wir an die kommenden Tagen und Wochen und Monate denken, dass wir nichts wert sind, dass wir keine Ahnung haben, dass wir es nicht hinkriegen, dass alles zu viel ist. Du weißt, was in unseren Köpfen manchmal nagt, was uns den Schlaf raubt. Herr, ich möchte dich bitten, dass du jeder und jeden von uns immer wieder neu begegnest und zu uns durchdringst, denn diese Zusage, sie steht unabhängig davon, ob wir sie gerade fühlen oder nicht. Amen.